Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Wir wollen euch in den ungefähr nächsten 45 Minuten, Rückfragen eingeschlossen, ein bisschen was erzählen zum Thema Erfindung, was das eigentlich ist und wann man vielleicht selber ein Erfinder ist und wenn das dann passiert ist, sage ich jetzt einfach mal so, was man dann eigentlich macht oder was man machen kann. Und das geht natürlich relativ viel darum, wie kann ich denn das, was ich mir vielleicht überlegt, ausgedacht habe, meine Idee, mein Konzept in irgendeiner Art und Weise schützen lassen. Und dazu wollen wir uns, bevor wir jetzt loslegen, einmal ganz kurz vorstellen. Da ich jetzt sowieso schon am Reden bin, fange ich auch damit an. Mein Name ist Holger Fischer. Ich leite an der Universität zu Lübeck hier auf dem Campus die Stabsstelle Technologietransfer. Wir sind eine Einrichtung der Zentralen Universitätsverwaltung, ich weiß, das klingt jetzt nicht so spannend, die sich hauptsächlich damit beschäftigt, Industriekontakte herzustellen und den dritten gesellschaftlichen Auftrag, die so eine Hochschule hat, neben Forschung und Lehre, nämlich das, was hier erforscht wird, irgendwie auch dahin zu bringen, wo es denn irgendwie für die Gesellschaft nutzbringend ist, die dafür notwendigen Kontakte herzustellen. Ja? Genau, und in dem Zusammenhang bearbeiten wir an der Stabsstelle auch den Bereich Patente und Erfindung. Das heißt, alles, was so an Erfindungen an der Universität getätigt wird, das kommt zu uns. Und das ist dann die Aufgabe von Martina, sich darum zu kümmern.
Genau, das ist mein Part. Ich bin Martina Galler, leite den Bereich Erfindung und Patente. Das heißt, wenn ihr irgendwann mal während eurer Studienzeit in einem Projekt arbeitet und der Projektleiter oder der Doktorand oder wer auch immer das Projekt eben federführend in den Händen hat, stellt fest, Mensch, vielleicht haben wir ja hier eine Erfindung gemacht, dann bin ich die Ansprechpartnerin, dann sprechen wir darüber, dann tauschen wir uns dazu aus und besprechen auch, wie es weitergeht und günstigstenfalls kommt es zu einer Patentanmeldung. Und was da alles vorher noch passiert, das kriegt ihr auch noch zu.
Genau. Und das Ziel dieses Workshops ist, dass ihr nach dem Workshop ungefähr wisst, was eigentlich eine Erfindung ist, was eine Erfindung darstellt, wie man damit richtig umgeht, was ihr vielleicht machen solltet, wenn ihr eine Erfindung gemacht habt. Und natürlich auch relativ wichtig, wie man vielleicht so eine Erfindung auch zu Geld machen kann, wenn sie denn Geld wert ist. Das ist natürlich dann nochmal der zweite Punkt. Und damit wir so ein bisschen einordnen können, wer hier so heute vor uns sitzt, irgendwie bitte ich mal kurz um ein Handzeichen, wer ist Studierender? Okay.
Gibt es einen Doktoranden mit dabei? Promovierend? Aus einem Unternehmen tätig?
Okay.
Und ganz kurz so die Motivation, das Thema, so ein Stichwort mal im Raum rufen. Warum seid ihr hier? Was findet ihr jetzt spannend an dem Thema?
Findet ihr was spannend an dem Thema?
Ich habe auch darüber nachgedacht, wenn ich eine Idee habe, wie gehe ich das überhaupt an jetzt? Ist das jetzt Geld wert? Mhm. Wer beurteilt das? Mhm. Ja, wie stelle ich fest, ob das überhaupt
genügend wäre? Ja. Okay, ich möchte noch zwei, drei Worte zu unserem Eingangsbild sagen. Das ist so ein bisschen ein Zeichen, dass Erfinderinnen und Erfinder in allen Formen und Farben kommen. Wie ihr da vorne abgebildet seht, das ist bekannt unter ihrem Künstlernamen, war sie als Hedy Lamarr. Eigentlich, ich habe eine Schauspielerin in Hollywood der 30er Jahre sehr bekannt. Eigentlich Hedwig Eva Maria Kiesler, in Österreich-Ungarn, 1914 geboren, in Florida im Jahr 2000 gestorben, hat 1941 das Frequenzsprungverfahren miterfunden. Ja, da gehen schon die ersten Augenbrauen hoch. Also das ist was, was es heute noch gibt. Das wird heute auch noch genutzt. Tatsächlich war sie mit ihrer Erfindung ihrer Zeit so ein bisschen voraus. So die ersten, die das eingesetzt haben, kamen dann in den 1960er Jahren. Aber das wird zum Beispiel bei Bluetooth heute noch benutzt. Das beruht auf einer Erfindung, die diese Frau mitgemacht hat.
Genau. Ja. Und dann fangen wir mit dem Thema an. Was ist eine Erfindung? Gibt es überhaupt irgendeine Definition für eine Erfindung? Oder gibt es Kriterien, die festlegen, das ist jetzt tatsächlich eine Erfindung? Und es gibt es in der Tat.
Genau, und es gibt im Prinzip eigentlich zwei wichtige Kriterien für eine Erfindung. Und die erste ist erstmal, es muss irgendeine Aufgabe sein, irgendeine technische Lösung, die diese Erfindung anbietet für ein Problem. Ja, das ist eine wichtige Sache. Gut, okay, das ist ein bisschen was Älteres, ja, aber auch bei dem Frequenzsprungverfahren gab es ja vorher ein Problem irgendwie, das gelöst werden sollte. Wie kann man verhindern, dass jemand irgendwie die eigene Frequenz stört? Und dafür wurde dieses Verfahren ursprünglich mal entwickelt. Ja? Und die technische Lösung der Fragestellung, wie kann ich meine Frequenz auf einer Frequenz wechseln, damit ich permanent senden kann, ohne dass die Frequenz gestört wird, ist dieses Frequenzsprungverfahren. Und das ist eine technische Lösung für ein Problem, das vorher bestanden hat. Und das ist eine Erfindung. Und wenn die Erfindung neu ist, dazu kommen wir dann später noch, dann kann man auch ein Patent daraus machen. Und diese Lösung muss technische Mittel beinhalten. Dazu kommen wir gleich dann noch ein bisschen ausführlicher.
Genau.
Eine Sache habe ich eben noch vergessen. Wenn Fragen sind, ja, immer gleich dazwischen rufen oder sich kurz melden irgendwie, dann können wir das wahrscheinlich am besten immer gleich so behandeln. Ja?
Wenn ich also jetzt das Gefühl habe, ich habe so eine Erfindung gemacht, ich habe da eine Aufgabe gehabt, ein technisches Problem und habe da eine Lösung meiner Meinung nach für kreiert durch bestimmte technische Mittel, dann habe ich ja etwas kreiert. Ja? Dann habe ich nämlich ein Ergebnis erzielt, das ich dank meiner geistigen Arbeit, meines Forschens, meines Lernens, meines Experimentierens erlangt habe. Und das kann ich alleine gemacht haben. Ich kann das gemeinsam in der Gruppe gemacht haben, egal mit wem, mit Kollegen, mit der Familie, mit Freunden. Auf jeden Fall ist es basiert es auf meiner intellektuellen Leistung. Und dann ist das nämlich ein geistiges Eigentum. Das ist wichtig bei Erfindung. Und dieses geistige Eigentum, das gehört jetzt erstmal mir. Das ist meins. Das habe ich geschaffen. Wird immer benannt, oder im Gespräch immer, auch in der Literatur, ist es immer IP, es wird immer von IP überall geredet, Intellectual Property ist damit gemeint.
Genau, und wie dieses Intellectual Property, wie das eigene geistige Eigentum entsteht, das können zwei ganz verschiedene Arten sein. Das ist einmal dieser ganz klassische Heureka-Effekt, ja, man hat wirklich einen Geistesblitz, wo einem das einfällt. Und was an der Hochschule dann allerdings relativ häufiger ist, ist dann der zweite Fall, dass man zielstrebig sowieso an der Lösung eines Problems arbeitet und dabei auf eine Lösung kommt, die so neuartig oder anderartig ist, dass sich noch nie jemand anders das überlegt hat. Und das ist dann eine Erfindung.
Und bei Erfindung ist auch ganz klar, da kann der Arbeitgeber nicht sagen, du, Rainer, also Ende des Monats habe ich 3 Erfindungen von dir auf dem Tisch liegen, da machen wir Patentanmeldungen von, damit das Unternehmen vorankommt. So ist das eben nicht. Erfindungen sind keine geschuldete Arbeitsleistung. Es gibt so ein Arbeitnehmer-Erfinder-Gesetz, da kommen wir auch nochmal drauf, wo solche Dinge auch geregelt sind. Wann gibt es eine Erfindung, wann liegt die vor, was muss da erfüllt sein und wie muss damit umgegangen werden. Also der Arbeitgeber kann nicht sagen, Rainer, Ende des Monats 3 Erfindungen, sonst kürze ich dir dein Gehalt. Erfindungen sind wirklich etwas, was im Prinzip zufällig entsteht. Was ich bei meiner, auch wenn ich eine zielstrebige geistige Einstellung für irgendeine Problemlösung als Aufgabe habe, ist diese Erfindung in der Regel ein Produkt, das so nebenbei entsteht, wo man eigentlich in eine Richtung denkt und plötzlich feststellt, aber in die andere Richtung, hupsa, was ist denn da passiert? Und das ist dann plötzlich was ganz Neues, was ganz Spannendes. Und das ist in der Regel dann auch das, was tatsächlich neu ist und was auch patentfähig ist. Und was mache ich dann damit?
Genau, da will ich vielleicht nochmal einmal einspringen. Ich bin zwar nicht so gut an der Tafel, aber das kennen die meisten. Ja? Die meisten wissen auch, dass das von Albert Einstein ist. Was ganz viele nicht wissen, ist, dass das hier auch von Albert Einstein ist. Wer kennt das? Niemand. Okay, das hat Albert Einstein, der ja dann doch gerne auch in Gleichungen, aber nicht in Gleichnissen gesprochen hat, mal aufgeschrieben. Und das heißt, Erfolg ist gleich, na, das soll ein H sein, das kann man nicht so gut sehen, das gebe ich zu. Harte Arbeit plus Glück plus Mund halten. Ja? wenn ihr eine Erfindung erfolgreich verwerten wollt, dann müsst ihr sie früher oder später in irgendeine Art von Schutzrecht umwandeln, also meistens in ein Patent. Ja? Und das geht aber nur, wenn die Sache neu ist. Und die Sache ist im Moment, in dem Moment nicht mehr neu, wo ihr die schon irgendwo publiziert habt. Ja? Und irgendwo publiziert, das reicht zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Idee hier innerhalb dieses Raumes entwickle, die ich euch erzähle oder die ich erzähle, und hinterher ich denke, Mensch, das war ja eine coole Sache eigentlich, ja? Ja, könnt ihr vergessen, da läuft eine Kamera irgendwie, das Ding ist öffentlich, das kann kein Patent mehr werden. Das ist nicht mehr neu. Ja? Weil die Patentanmeldung automatisch später kommt als die Videoaufnahme. Ich weiß nicht, wird das live gestreamt? Nee, gut, okay, dann könnte ich dir die Kamera noch wegnehmen, ja? Aber dann sitzen hier immer noch genug Leute, die sich dann vielleicht sogar selber hinsetzen könnten, um das aufzuschreiben. Also, wenn ihr wissenschaftlich arbeitet oder wenn ihr forscht und wenn ihr eine Idee habt, von der ihr denkt, die kann man vielleicht mal wirtschaftlich verwerten und die wollt ihr euch schützen lassen, dann solltet ihr nach Möglichkeit nicht als erstes allen anderen Leuten davon erzählen. Ja, es sei denn, und da kommen wir, glaube ich, jetzt auch Nils noch zu.
Genau. Und das gilt, das kann man noch dazu sagen, das gilt nicht nur für Studierende, für wissenschaftliche Mitarbeiter, für Doktoren und Professoren so, es gilt auch für Mitarbeiter in einem Unternehmen. Also auch du dürftest nicht einfach losmarschieren. Du bist dann auch verpflichtet, erstmal den Mund zu halten und es gar nicht zu erzählen oder es vielleicht deinem Arbeitgeber zu erzählen, aber nicht an die anderen Leute weiterzutragen. Kommen wir noch ein bisschen genauer auch dazu. Genau, und das ist halt, man unterscheidet, also wenn man jetzt überlegt, was mache ich denn mit meiner Erfindung, wie gehe ich denn damit um, müssen wir zwei Dinge unterscheiden. Es gibt eben die Erfinder, die in der freien Wirtschaft tätig sind, dazu gehörst du. Und es gibt die Erfinder, die an den Hochschulen, wissenschaftlichen Einrichtungen im öffentlichen Dienst beschäftigt sind. Da wird es unterschiedlich gehandhabt, wie mit Erfindung umgegangen wird. Für alle gleich ist aber, ich halte das geheim. Das ist kein Unterschied. Und wenn ich jetzt in der freien Wirtschaft tätig bin, dann bin ich sozusagen, also aus meiner Sicht als Hochschulangestellte, ein freier Erfinder. Dann hält man das geheim, was man da hat. Man recherchiert, oder auch wenn ich jetzt eben selbstständig bin, man recherchiert im Internet über verschiedene Medien, ob es das vielleicht schon irgendwie gibt. Kann ich irgendwelche Publikationen finden, wo das so beschrieben ist? Kann ich Patente finden, wo das so beschrieben ist? Gibt es irgendwelche Kongressbeiträge, irgendwas, wo es so beschrieben ist? Also das sollte ich auf jeden Fall recherchieren. Und wenn ich mir relativ sicher bin, dass es das noch nicht gibt, dann kann ich das schützen lassen durch ein Patent oder ein Gebrauchsmuster oder eine Norm. Und dann, was mache ich dann damit? Dann gucke ich, dass ich zu irgendwelchen möglichen Interessenten gehe, wenn ich das verkaufen möchte, wenn ich das zu Geld machen möchte. Das ist ja die Idee dabei. Wenn ich eine Erfindung habe, möchte ich die ja in der Regel zu Geld machen. Und dann suche ich mir Interessenten, mit denen ich dann, kommen wir auch später noch, was es für Möglichkeiten gibt, Kontakt aufnehme und sage, hey, hier, ich habe hier was ganz Tolles erfunden und das verkaufe ich dir jetzt für 100.000 Euro. Machen wir mal einen Vertrag und dann mache ich ein Geschäft. Bei uns hier an der Hochschule sieht es anders aus. Wir gehen da ein bisschen anders mit um. Das heißt, wenn zu mir jemand kommt und der sagt, oh, ich glaube, ich habe hier eine Erfindung gemacht, können wir das mal angucken, dann gehen wir einen anderen Weg. Wir halten es auch geheim. Also alles, was zu mir kommt, ist streng vertraulich. Ich darf mit niemandem darüber sprechen, außer mit den Erfindern. Das heißt, das gilt nicht als publiziert, als veröffentlicht. Das machen wir gleich wie alle anderen Arbeitnehmer auch. Und dann, willst du weitermachen?
Ja, also dann gibt es ein sogenanntes Arbeitnehmer-Erfindergesetz, mit deren Inhalt wir euch jetzt heute Abend nicht so wahnsinnig ausführlich langweilen wollen. Aber ganz spannend ist es auch für alle, die zukünftig irgendwann mal Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sein werden, ist einfach, ihr habt als Arbeitnehmer nachher die Pflicht, eine Erfindung, die ihr gemacht habt, eurem Arbeitgeber zu melden. Ja? Und wenn der die dann für wirtschaftlich verwertbar hält und sagt, er möchte die haben, dann darf er die euch gegenüber beanspruchen. Das heißt, ihr müsst ihm die abgeben, dann muss er sie aber auch zum Patent anmelden und wenn dieses Patent dann erfolgreich verwertet wird, dann werdet ihr an diesen Erlösen beteiligt. Das heißt, hier bei uns an der Hochschule, für Hochschulen ist das noch ein bisschen gesondert geregelt, heißt das, ein Erfinder bekommt 30% der Nettoerlöse, der Bruttoerlöse. Das heißt, wenn wir das Patent für 100.000 Euro ist schon hochgegriffen irgendwie, so viel werden die meisten nicht gehandelt, aber wenn wir sagen, wir verkaufen das für 25.000 Euro, dann gehören den Erfindern gemeinsam, das sind ja manchmal auch mehrere, 30% davon. Ja? Also 7.500 Euro, die werden dann ausgezahlt. Ja? Das ist bei uns ein Vorgang, den wir durchaus manchmal ein paar Mal im Jahr haben. Aber ich wollte noch mal ganz kurz zurückkommen auf das Thema Patente selber. Ja? So, weil man sich ja auch sagen kann, ja gut, Patente irgendwie, ja klar, gibt's, weiß ich irgendwie, aber ist das wirklich so, auch Erfindungen, ja, mag ja ganz spannend sein, dann ist Patente, ist das wirklich so wichtig, ist das überhaupt bedeutsam, ja? Patente sind unglaublich wirtschaftlich bedeutsam, ja? Patente sind eigentlich die Literatur, mit der Unternehmen kommunizieren, wo sie eben auch darlegen, okay, das ist unseres, das ist geschützt. Mal ein Beispiel so, wer hat ein Smartphone dabei? Alle, okay. So ein durchschnittliches Smartphone, durch wie viele Patente oder wenn wir das denn noch erweitern wollen, zum Beispiel auf Design für die Apps und solche Sachen, das kann man sich ja auch alle schützen lassen. Durch wie viele Patente ist so ein durchschnittliches Smartphone geschützt? Grobe Schätzung. 100. Ja, die Schätzungen variieren so ein bisschen, aber die Zahlen engagieren, das hängt auch immer ein bisschen von der Technologie ab, die da eingesetzt wird, zwischen 30 und 100.000. Ja, also das geht von einfachen Schaltkreisen auf den Platinen, die sich jemand hat schützen lassen, eben bis was weiß ich, zu dem neuesten Bildschirm, der da drauf ist, irgendwie, der ist in der Regel dann gleich durch den ganzen Haufen Patente geschützt. Ja? Also wir sind, egal wo wir uns bewegen auf der Welt, in den meisten Fällen von irgendwas umgeben, was durch Patente geschützt ist. Ne? Selbst die Winkelmaus könnte ich jetzt mal vermuten, die Katze, Entschuldigung, selbst da steckt irgendein Patent drin, mindestens eins. Würde ich darauf wetten.
Also mindestens ein Schutz, ein Designschutz oder ein Markenschutz, ja. Also irgendeine Art Schutzrecht.
Ja. Also das heißt, das ist Patente sind unglaublich wichtig, weil die Unternehmen, das den Unternehmen die Möglichkeit bietet, das, was sie selber entwickelt haben, einerseits publik zu machen, aber andererseits damit auch ganz klar den Anspruch darauf zu erheben. Ja? Die andere Möglichkeit sind Betriebsgeheimnisse, das klappt nicht immer so gut und viele Sachen kann man eben auch backwards engineeren, wenn man sie nicht geschützt hat. Deshalb sind Patente in den meisten Fällen die beste Wahl. Und Patente kann man halt immer nur dann bekommen, wenn davor eine Erfindung steht, die neu ist und die eine neue Lösung für ein technisches Problem bietet. Ja? Das ist vielleicht nochmal so ganz wichtig zu erwähnen. Genau, und dahin zurück zum Arbeitnehmer-Erfindergesetz. Ich habe das ganz kurz geschildert irgendwie. Das gibt euch halt die Verpflichtung als Arbeitnehmer, dass ihr eure Erfindung an den Arbeitgeber melden müsst, aber gleichzeitig habt ihr den Anspruch, das muss angemeldet werden zum Patent, wenn es patentierbar ist und ihr seid an den Erlösen zu beteiligen. Solange ihr noch Studierende seid, seid ihr vollkommen frei. Ihr könnt gerne zu uns kommen, es ist auch unsere Aufgabe, alle Mitglieder der Hochschule zu beraten, auch für diejenigen, die jetzt keine Studierenden hier sind, außer die, die am Unternehmen arbeiten, gibt es öffentliche Einrichtungen in Schleswig-Holstein, zum Beispiel die Wissens- und WTSH, ich kann die mal die Abkürzung nicht
holen.
Gesellschaft Schleswig-Holstein. Die machen Patentberatung, da gibt es kostenlose Erstberatung zum Beispiel auch für freie Erfinder, da kann man hingehen. Aber für Studierende sind wir auf jeden Fall auch da. Also, ne? Technologien.
In der Regel ja. Macht ihr die Erfindung auch nicht alleine, sondern in irgendein Projekt, in dem ihr mitarbeitet. Und dann ist es meistens so, dass irgendjemand die Erfindung meldet, der Projektleiter, und ihr werdet als Erfinder, Erfinderin mit aufgeführt. Und wir treten dann mit euch in Kontakt, wie wir das regeln können, dass wir eine Patentanmeldung machen können. In der Regel machen wir das sogar so, dass ihr eure Anteile an der Erfindung auf die Universität übertragt. Dann heißt das, ihr könnt zwar nicht mehr bei der Patentanmeldung mitreden, ihr werdet aber an den Erlösen beteiligt. Das ist so in der Regel die Vorgehensweise, die an der Universität hier gepflegt wird.
Und ihr müsst auch keine Kosten tragen, das ist vielleicht in dem Zusammenhang ganz genau, wichtig.
Ja. Gut.
Genau, das rechts ist mal so ein klassisches Erfindungsmeldung. Natürlich haben wir für alles ein Formular, ja, auch für eine Erfindungsmeldung. Ne? So muss das sein. Und das hilft euch aber auch so ein bisschen dabei, irgendwie, wenn man dann tatsächlich mal so denkt, naja, vielleicht ist das ja mehr als nur eine Idee, vielleicht kann man ja tatsächlich eine Erfindung draus machen. Da stecken eine ganze Menge Fragen drin, irgendwie, außer so diese erste Seite natürlich, wo wir erstmal die Kontaktdaten abfragen, die euch so ein bisschen irgendwie auf die Spur bringen, na, ist das tatsächlich neu oder ist das tatsächlich eine Erfindung? Was ist eigentlich das Problem, das ich gelöst habe? Und wenn man sich an so einer Erfindungsmeldung abarbeitet, dann hat man eigentlich schon so einen ganz guten Leitfaden dafür, irgendwie mal so zu gucken, in welche Richtung soll das eigentlich gehen, was ich da erfunden habe oder wie kann sowas aussehen? Gibt es auch bei uns irgendwie zum Runterladen auf der Webseite. Genau. If anybody knows what that is.
Ja. Genau, und dann entscheidet der Arbeitgeber darüber, wenn er geprüft hat und feststellt, das ist also patentfähig seiner Meinung nach, dann gibt es eine Patentanmeldung. Das ist dann in der Regel ein längerwieriges Verfahren, das meistens über Jahre sich auch hinzieht. Und am Ende steht dann die Patentschrift, wo dann drin steht, wer das anmeldet, wer die Erfinder sind, das Thema der Erfindung, eine Kurzbeschreibung, um was es dabei geht. Das ist alles auf der ersten Seite der Patentschrift. Und dann wird im Anhang, das sind dann, können dann irgendwie zwischen 20 und endlos Seiten sein, wo genau beschrieben ist, was soll denn da eigentlich patentrechtlich geschützt werden. Über das Patentverfahren selber wollen wir jetzt hier eigentlich auch gar nicht genau erzählen. Das wäre halt auch sehr umfangreich und sehr langwierig. Da gibt es wirklich sehr, sehr viele Schritte, was zu tun ist, was man einhalten muss. Und ist auf jeden Fall ist es auch ein recht kostspieliges Verfahren. So ein Patent kriegt man eben nicht so einfach. Das kostet eben schon so in Deutschland, wenn man so ein deutsches Patent anmeldet, so zwischen 3.000 und 5.000 Euro mindestens. Ein europäisches Patent zwischen 5.000 und 8.000. Und wenn man so versucht, irgendwie ein weltweites Patent anzumelden, also wo nachher in den USA, Korea oder irgendwo oder China was ist, dann also fängt das bei 10.000 Euro an, wird aber locker nicht reichen. Und dann kommt das Eigentliche, wenn wir dann das Patent haben. Wir haben ja einen Grund, warum wir ein Patent anmelden. Das machen wir ja nicht, weil wir eine schöne Publikation haben wollen. Als Publikation gelten Patentschriften eben auch. Das ist natürlich sehr schick, wenn man in seiner Vita stehen hat, ich habe hier irgendwie drei Veröffentlichungen in irgendwelchen Tagungsbänden oder Kongressen oder in schicken Papers und so. Ich habe auch ein tolles Patent. Das macht sich sehr gut. Es wäre aber ein bisschen teuer, für irgendwie 5.000 Euro eine Publikation zu machen. Also haben wir natürlich einen Grund, wir wollen Patente verwerten. Und das ist eben auch die Idee, wenn ich jetzt eine Idee habe oder die Themenstellung ja dieses Vortrages hier, wenn ich jetzt eine Idee habe, was mache ich denn? Kann ich da Geld draus machen oder ist das nur irgendwas Schickes, was ich aufs Papier bringe und jemand mit beeindrucken kann? Also wir wollen es verwerten und um Verwertung soll es dann jetzt auch im Folgenden weitergehen.
Ja, vielleicht einfach mal ein Beispiel dazu aus unserer praktischen Arbeit. Wir haben einen Professor hier an der Universität, der hat einen Wirkstoff entwickelt gegen Zahnstein bei Hunden. War jetzt ein bisschen abseits seiner eigentlichen Forschungstätigkeit, aber das offensichtlich bei Hunden durchaus ein Problem, habe ich jetzt gelernt. Und wenn der Wirkstoff so funktioniert, wie er sich das vorstellt, das wird halt gerade noch geprüft, ja, dann könnte das echt durch die Decke gehen. Ja. Und unsere Aufgabe ist es jetzt erstmal zu gucken, ja, wer vertreibt denn Medikamente irgendwie in dem Bereich möglicherweise schon auf dem deutschen, europäischen oder weltweiten Markt. Ja. Und wenn wir da so jemanden finden, dann unterwerfen wir den normalerweise als erstes mal einer Verschwiegenheitserklärung, ne, damit vollkommen klar ist, ja, die können jetzt nicht einfach irgendwie unsere Idee nehmen und damit selber losmarschieren. Ja? Weil das ja häufig solche Verwertungsprozesse schon starten, während die Patentanmeldung teilweise noch läuft. Ja? Und wenn die jetzt sagen, okay, finden wir spannend, dann fangen wir an, mit denen zu verhandeln. Ja? Die gucken sich das dann an und wenn die dann tatsächlich so weit sagen, dass sie sagen, ja, das finden wir spannend, das wollen wir haben, dann gibt es eben verschiedene Möglichkeiten. Entweder wir sagen, okay, ihr könnt das kaufen für die Summe X, ja. Das machen die Unternehmen schon aus ganz gerne irgendwie, weil dann sind sie auch hinterher alleine Herr des Verfahrens. Ja, dann können sie eben selber entscheiden, wo wollen wir das überall noch anmelden, wenn es gerade erst irgendwie im Prozess ist. Das heißt, in welche Länder gehen wir mit dem Patent? Dann ist es ja immer so, Patente werden immer nur für ein Land erteilt. Zumindest im Moment ist das noch so. Ja, das heißt, wenn ich irgendwas schützen will, von dem ich weiß, dass es einen weltweiten, globalen Markt hat, dann muss ich eigentlich mal mindestens in die USA, nach China, Japan, Korea, Deutschland, England, Frankreich, noch ein paar andere Länder, dass man den Schutz so weit gestreut hat, dass man sagen kann, dann ist für niemand anderen mehr interessant, in den anderen Ländern noch den Markt zu bedienen. Ja? Und dann sind wir eben bei Kosten, die durchaus schon im sechsstelligen Bereich liegen können. So, gut. Ne? Und wir wollen als Universität zu Lübeck natürlich nicht unbedingt so viel Geld ausgeben, wenn wir noch nicht genau wissen, was dann aus diesem Patent wird. Deshalb sind wir auch daran interessiert, irgendwie möglichst frühzeitig unsere Erfindung denn an den Mann oder an die Frau zu bringen. Und der Verkauf wäre da eben eine gute Möglichkeit, so das funktioniert in der Regel auch ganz gut. Das wäre so der erste Punkt. Ich glaube, jetzt kommen wir als nächstes.
Genau. Das wäre eben auch für jemanden, der jetzt alleiniger Erfinder ist am Küchentisch. Ja? Da muss ich ja auch überlegen, kann ich mir ein Patent leisten oder nicht? Oder nehme ich meine Idee und finde jemanden, der das verkaufen möchte? Wenn ich das in einem Unternehmen irgendwas erfunden habe, muss ich ja melden. Und dann muss das Unternehmen halt entscheiden, ist das sowieso das, was hier in der täglichen Arbeit passiert? Sind das meine Produkte, die das betrifft? Oder ist das ganz was Eigenes? Dann wird das Unternehmen sagen, nee, dann mach mal, was du willst damit, das interessiert uns nicht. Und im anderen Falle wird das Unternehmen von dem Erfinder in Anspruch nehmen, wird den Erfinder auch gemäß der Regelungen, die im Unternehmen herrschen, vergüten und wird dann eben die Patentanmeldung vornehmen und versuchen, Profit daraus zu schlagen. Die zweite Möglichkeit, die man hat, ist, man kann ein Unternehmen gründen. Wenn ich jetzt hier an der Uni zum Beispiel arbeite oder auch alleine unterwegs bin und habe so eine tolle Idee, dann kann ich ja auch sagen, ich finde das so cool, das ist ein Produkt, was ich da gefunden habe, das will die ganze Menschheit haben. Ich bin sicher, dass ich das in hohen Stückzahlen verkaufen kann und relativ kurzfristig auch mit Produzieren realisieren kann. Dann versuche ich ein Unternehmen zu gründen, auch den Patentschutz zu erwerben, weil das ist halt wichtig, um mich auch von anderen Konkurrenten zu schützen, damit die mir meine Ideen nicht klauen und das Produkt vielleicht früher auf den Markt bringen. Also das Patent ist auch dafür sehr wichtig, aber ich kann ein Unternehmen gründen und kann mir Partner suchen oder ich mache es alleine. Also das kommt ja immer darauf an, auf die Idee, die man hat. Manche Dinge kann man sehr gut alleine verwirklichen, für manche braucht man Unterstützung und braucht Partner. Auf jeden Fall ist das eine weitere Möglichkeit, Patente zu verwerten.
Okay, ich glaube, du kannst
gleich den Patentverkauf hatten wir eben schon.
So ein bisschen,
haben wir schon beschrieben. Ne? Also da haben wir einfach, vielleicht kurz zu sagen, hier an der Universität ist es häufig so, dass wir Patentverkäufe an Unternehmen tätigen, mit denen wir schon über die Projekte, die hier laufen, Kontakt haben. Und dann gibt es, kannst du erzählen?
Ja, eine Möglichkeit, die wir eben auch haben, ist zu sagen, okay, wir wollen das Patent gar nicht verkaufen. Irgendwie wollen wir das selber behalten oder das Unternehmen sagt auch, nee, kaufen wollen wir nicht unbedingt, dann lizenzieren wir. Ja, und das ist so im Prinzip wie eine Vermietung. Ja, also wir verkaufen denen das Recht, das Patent zu nutzen, das uns gehört. Und dafür gibt es dann in der Regel jährliche Lizenzeinnahmen. Das kann man sogar so machen, dass man sagt, okay, haben wir zum Beispiel auch einen spannenden Fall hier, das ist ein Patent zum Laserbeschriften von transparenten Materialien. Das haben wir einmal eine Firma lizenziert, irgendwie, die macht damit OPs im Auge. Das ist auch transparentes Material, die Linse. Und eine andere Firma beschriftet damit transparente Objektträger. Also quasi die schreiben dann in das Glas rein. Ja, das, was also von außen nicht ist. Das ist im sterilen Bereich eine ganz spannende Sache. Und ein Patent, zwei Lizenzen. Cool. Ja, das ist natürlich auch nicht schlecht. Deshalb ist das manchmal auch für uns sogar die bessere Option. Ja. Und für die Unternehmen ist es manchmal auch gut, weil sie nicht ein Patent kaufen müssen, irgendwie, wo sie eigentlich nur für eine Verwendungsart irgendwie was Spannendes haben. Gibt es jetzt Fragen?
Wie sieht das aus, wenn ich weiß ja gar nicht, ob mein Patent würde hier ist, wenn ich das was erfunden habe, ich weiß ja noch gar nicht, ob das schon jemand anders schon erfunden hat.
Das ist das, was wir vorhin gesagt haben. Also wenn ich so eine Idee habe, dann recherchiere ich. Dann gucke ich im Internet, kann man ja super googeln. Kann ich ja erstmal gucken, finde ich irgendwas, wenn ich bei Google gucke, ja? Und finde ich vielleicht irgendwelche Publikationen dazu? Hat da jemand irgendwie mal was zu geschrieben? Oder finde ich irgendwelche Artikel vielleicht sogar schon dazu, ja? Also wenn ich jetzt zum Beispiel Tauchroboter, habe ich irgendwas ganz eine tolle Idee und denke mir so, wow, was ist denn das Cooles? Und dann google ich das mal und dann finde ich halt schon Unternehmen, die auch Tauchroboter anbieten. Vielleicht anders als meiner, da müssen wir wieder ein bisschen genauer gucken, aber gibt es vielleicht schon, muss man gucken. Und dann kann man unter, jetzt ist gerade das...
Ich wollte das einmal aufrufen, ja, Moment. Ja. Und dann kann man, wenn ich da rankomme jetzt, wieso macht er das nicht?
Heißt das, da kann man tatsächlich Patente und Veröffentlichungen sehr gut recherchieren, kann man Stichworte eingeben und da findet man dann sogar die Patentschriften. Da kann man dann eben gucken, gibt es das schon, wenn ich das alleine nicht leisten kann. Ja? Also hier an der Universität bin ja ich dafür da, das aufzuklären. Wenn ich jetzt Unternehmen bin ich verpflichtet, das im Unternehmen zu melden, dann gucken die das. Wenn ich alleine bin und das nicht schaffe, dann muss ich es einem Patentanwalt geben. Und der würde recherchieren, der lässt sich das natürlich bezahlen, das macht der nicht kostenlos. wenn wir dann recherchieren und sagen, ja, sieht gut aus, das gibt es wohl nicht, können wir patentieren lassen. Oder er sagt eben, ne, guck mal hier, die Patentschrift, die Patentschrift, die Patentschrift, haben schon drei Leute irgendwie drumherum irgendwas gemacht, da kriegst du nicht, kein Patent.
Okay, machen wir dann schieben wir jetzt noch eine kleine Live-Vorführung ein. Wer kennt das? Niemand? Google Patents? Tatsächlich eine Google-betriebene Seite, die ausschließlich Patentliteratur durchsucht. Gib mir mal ein Stichwort. Irgendwas. Okay, wollen wir mal gucken. $4,036 gesagt. Ölhaltige Kugelschreibertinte und Kugelschreiber zum Beispiel. Ja. Und wenn ihr jetzt hier drauf geht, dann kriegt ihr halt in der Regel das Patent angezeigt. Ja. Hier ist nicht relativ viel Information. Die Mitsubishi Pencil Company hat das angemeldet. Ja. Und zwar im Jahr 2000. Und normalerweise sitzt dann hier unten, na, guck einer an, dann eben auch noch die Beschreibung und normalerweise die sogenannten Claims. Das heißt, worauf wird eigentlich dieses Patent erteilt? Was ist jetzt das, was ich beanspruche als Schutz? Ja? Hat auch die Seite einen relativ guten Übersetzungsmechanismus. Das heißt, wenn ihr nur was Chinesisches findet, dann kommt da irgendwie auch eine eigentlich brauchbare deutsche Übersetzung bei raus. Es sei denn, ihr könnt Chinesisch natürlich, dann braucht ihr das nicht. Aber davon gibt es hier, glaube ich, nicht so viel. Ja? Eine coole Sache ist auch, wenn man jetzt zum Beispiel irgendeinen Bereich forscht oder sowas, ja, ganz schlau da einfach mal drauf zu gucken, weil man dann gleich schon mal sieht, was es alles gibt. Ja? In diesen Beschreibungen sind normalerweise auch die Skizzen mit enthalten. Und was auch ganz spannend ist, ich muss mal gucken, ob ich das jetzt hier am Ende finde. Steuerung Ende, geht besser. Auch die normalerweise damit verbundenen Patente und die entsprechende Fachliteratur aufgeführt. Also es ist relativ umfangreich und umfasst so gut wie alle weltweit im Moment aktiven und oder auch nicht mehr aktiven Patente. Ja. Das kann ja auch einen ganz schön erschlagen, das gebe ich ja zu irgendwie, aber um selber schon mal zu gucken, ob denn das, was man irgendwie meint, erfunden zu haben, irgendwie neu ist, kann das ein sehr gutes und mächtiges Tool sein, irgendwie eine erste Prüfung durchzuführen. Und genauso, um mal zu schauen, ob es vielleicht in den Bereichen, wo man selber tätig sein will, schon Patente gibt, die möglicherweise die eigene Arbeit beeinträchtigen. Das ist der sogenannte Freedom to Operate. Ja? Das kann ja auch sein, dass ihr irgendwas publiziert und denkt oder publizieren wollt, denkt, na, da kann man ja vielleicht was draus machen und dann stellt ihr aber fest, da gibt es links und rechts schon so viele Patente von, dass ihr eigentlich mit dem, was ihr noch schützen wollt, vielleicht gar nichts mehr anfangen könnt, beziehungsweise es überhaupt nicht mehr möglich ist, das zu patentieren. Ja. Oder, nur noch ein ganz kleiner Exkurs, ihr benutzt, hatten wir schon einen Fall, in der Masterarbeit irgendeinen Algorithmus, den ihr irgendwo runtergeladen habt, von dem sich aber dann rausstellt, der ist geschützt. Dann kann einem das passieren, wenn denn die Masterarbeit oder was auch immer publiziert wird, dass hinterher eine freundliche Anwaltsfirma an einen hereintritt und sagt, ja, das ist ja super, dass Sie den Algorithmus meines Klienten irgendwie benutzt haben. Der war auch im Internet frei verfügbar, aber für den gab es keine Nutzungsrechte und wir hätten Ihnen jetzt gerne von Ihnen die Lizenzsumme X. Ja, dann kann man auch, wenn man solche Sachen macht, immer okay, den gibt's hier zwar, aber irgendwie mal gucken. Dann kann man zum Beispiel auch nach dem Erfinder googeln, ja, in diesen Google Patents. Und dann wird einem angezeigt, so, okay, ja, was weiß ich, sowieso University of California, Los Angeles, was weiß ich, schauen, ob da irgendwas in dem Zusammenhang ist. Also das ist auch ein durchaus wichtiges Thema in dem Zusammenhang. Bitte. Ja und nein, da gebe ich jetzt mal die klassische Expertenantwort, das kommt drauf an. Ja, aber wo genau das drauf ankommt, da würde ich mich jetzt nicht hier so umfangreich irgendwie drauf auslassen. Ja, das ist wirklich einzelfallabhängig. Ja.
Ja. Ja. Haben Patente eine Haltbarkeit?
Ja.
Das haben sie in der Tat. Patente können nach dem Tag der Erstanmeldung maximal für 20 Jahre aufrechterhalten werden. Ja?
Nach 20 Jahren darf es dann
nach 20 Jahren ist es Public Domain. Mhm. Ja? Dann darf jeder quasi die da irgendwie patentierte Technologie oder das patentierte Gerät oder was auch immer selber herstellen und vertreiben.
Das ist für Medizinprodukte ein bisschen problematisch manchmal, weil die ja eine unglaublich lange Zeit brauchen, bis sie zugelassen sind, bis sie alle klinischen Studien und Phasen und ich weiß nicht was durchlaufen haben. Und ich habe zum Beispiel einen Fall jetzt gerade, wo die Erfinder sagen, ja nee, also wenn ich da jetzt ein Patent anmelde, das läuft ja jetzt schon ein Patent, wo wir jetzt überlegen, ob wir das aufrechterhalten oder ob wir weiter das behalten wollen oder ob wir das jetzt einfach aufgeben wollen. Weil der sagt, ich brauche noch mindestens die und die Studie und das dauert noch mehr als die Jahre, die das Patent noch Gültigkeit hat, das macht gar keinen Sinn mehr. So. Ja. Das ist ein bisschen schwierig. Zum Recherchieren nochmal wollte ich sagen, also in der Regel ist es ja so, hier im universitären Bereich, ihr lest ja viele Publikationen, gerade wenn man vielleicht auch eine Bachelor- und eine Masterarbeit macht, Publikationen, auch wenn man promoviert, ganz viele Publikationen. Man kennt gut die Literatur um das Thema drumherum. Und dann hat man auch schon ganz gut ein Gefühl dafür, zu sagen, aber das, was ich jetzt hier habe, das ist ja nirgendwo beschrieben. Also das habe ich halt häufig bei Erfindern, die dann zu mir kommen und sagen, und das habe ich nirgendwo beschrieben gefunden. Und ich habe das jetzt aber hier festgestellt und ich habe es getestet und ich kann es belegen und das ist doch jetzt patentfähig. Und das ist dann meistens auch so. Ja? Also wenn ihr selber halt merkt, zu dem Thema gibt es nirgendwo was geschrieben oder dieses Detail ist nirgendwo beschrieben, dann ist das vielleicht genau das, was dann patentfähig ist. Genau, und eine weitere Möglichkeit, Erfindung zu verwerten, sind tatsächlich auch, also das ist eine Frage, ja?
Muss man ein Patent noch geheim halten, während der Patentantrag noch läuft, aber nicht für
die? Nein. In dem Moment, wo man das angemeldet hat, ist das, was man selber erfunden hat, Stand der Technik. Das ist immer wichtig für ein Patent, was ist Stand der Technik. Und dann ist deine Sache, ist dann jetzt ab heute der Stand der Technik. Und sollte irgendjemand vielleicht auch ein Patent anmelden und der kommt irgendwie nur 10 Minuten nach dir, so, dann war deins zuerst da und dann ist deins Stand der Technik und das ist das Maß der Dinge.
Wer der 10 Minuten später kommt, der merkt das aber auch erst, wenn das erste Patent schon durch ist, weil man es dann erst irgendwo.
Ja, also wenn du es anmeldest, dann ist es erstmal geheim. Also es ist nicht öffentlich, es kann keiner finden. Ja? Das heißt, es könnte sein, dass jemand dann vielleicht irgendwie ein paar Monate später genau das macht, was du in deinem Patent da beschrieben hast. Das kann der dann erstmal nicht wissen, aber wenn dein Patent dann öffentlich gemacht wird, dann könntest du, wenn du feststellst, der macht ja das Produkt hier, ist ja meins irgendwie, dann kannst du den auf Unterlassung oder auf Schadensersatz sozusagen verklagen.
Ja. Meldet und alles ist super und irgendwann nach einem Jahr merkt man, jetzt ist gerade ein Patentantrag im Anruf fertig, der es vorher angemeldet hat.
Vielleicht ganz kurzer Exkurs in den Mechanismus der Patentanmeldung. Ist tatsächlich, wenn die Erfindung bei uns reinkommt, dann prüfen wir das erstmal vor, können wir schon irgendwas sehen, was irgendwie der Patentierbarkeit entgegenspricht. Wenn das nicht der Fall ist, dann wird eine sogenannte Patentschrift erstellt, so wie ihr die da jetzt eben auch ganz kurz irgendwie im Überblick gesehen habt, wo man diese Ansprüche definiert und dann reicht man das ein. Mit dem Tag der Einreichung, das ist und dem Datumstempel darauf, das ist das Datum, ab dem deine Erfindung geschützt wird. Die Patentschrift wird aber erst ein Jahr nach der Einreichung veröffentlicht. Oder anderthalb Jahre sogar. 18 Monate da.
Spätestens. Man kann einen Antrag stellen, es vorher zu machen, aber spätestens nach 18 Monaten, wenn das Patent bis dahin noch nicht erteilt ist, wird es öffentlich gemacht.
Ja. Das heißt, in den 18 Monaten kannst du das selber auch in der Recherche nirgendwo finden. Die Mitarbeiter im Patentamt können das und dann sagen die in der Regel auch, wenn die machen einen sogenannten eine Recherche und geben dir einen Recherchebericht. Das dauert mehrere Monate, mindestens so 6 bis 9 Monate. Nach der Anmeldung kriegst du einen Bericht zurück, worin steht, okay, irgendwie, entweder sagen sie, tut uns leid, ist nicht neu, geht nicht, oder die sagen, na gut, die und die Ansprüche sind in Ordnung, aber was anderes, was du geschrieben hast, das geht nicht, weil das ist schon patentiert. Ja, da gibt es die unterschiedlichen Varianten irgendwie und da muss man sich immer überlegen, lohnt es sich, den Antrag weiter zu verfolgen oder ist es so, dass man sagt, nee, das ist jetzt zu viel Aufwand. Oder das, was ich noch schützen kann, das ist so marginal, dass sich das nicht lohnt. Ja? Genau. Im Idealfall geht das komplett durch und dann wird das Patent erteilt. Und in dem Moment, wo das Patent erteilt wird, spätestens dann wird die Patentschrift veröffentlicht, wenn sie das nicht schon vorher ist, weil es halt länger gedauert hat, was in der Regel der Fall ist. Ja. So, ne? Und in dem Moment, wo du das erteilte Patent hast, kannst du losgehen zu den Leuten, die jetzt vielleicht in den 18 Monaten oder wie viel das seitdem gedauert hat irgendwie, woanders möglicherweise diese Technologie genutzt haben und sagen, hier, komm, ich habe dann und dann eingereicht, seitdem und dem habe ich Schutz. Ihr habt die Technologie genutzt, ihr habt euch das nicht patentieren lassen irgendwie, das ist jetzt mein Patent und jetzt lass uns doch mal darüber reden irgendwie, ob ihr nicht Lizenzen zahlen wollt oder das Patent möglicherweise kaufen möchtet. Ja. Gut, wir haben noch 3 Minuten, die wollen wir sinnvoll nutzen und noch ein ganz klein bisschen was weitererzählen. Es sei denn, es sind hier gerade noch weitere Fragen, die sind mir eigentlich fast noch lieber. Ist nicht der Fall.
Also eine weitere Möglichkeit, das Patent zu verwenden, sind Drittmittelanträge. Das ist nicht unwichtig, aber kommt nicht so häufig vor. Aber es gibt tatsächlich Projekte oder Projektanträge, die werden eher gefördert, wenn man auch Patente hat, die man da einbringen kann. Manche fordern das auch oder manche sehen auch vor, dass im Laufe der Projektzeit Patentanmeldungen passieren sollen. Ist nicht ganz so oft und planbar ist es ja auch nicht, wie ich schon gesagt habe. Das Häufigste sind eigentlich, was wir eben auch häufig haben, sind Kooperationen mit Unternehmen, die hier auf dem Campus auch tätig sind, die in Projekten arbeiten. Und da hat man in der Regel auch Vereinbarungen, Kooperationsvereinbarungen, in denen ganz genau schon geregelt wird, wenn wir Erfindungen machen oder wenn in dieser Kooperation Erfindungen entstehen, wie gehen wir damit um? Also ja, verkaufen wir das? Darf das Unternehmen das einfach so benutzen oder nicht? Das wird alles genau festgelegt. Das ist individuell von Kooperationsvertrag zu Kooperationsvertrag ein bisschen unterschiedlich. In der Regel kriegen wir dann auch Geld dafür. Das ist also für uns eine sehr wichtige Verwertungsart.
Genau. Ja, hier nochmal kurz unsere Kontaktdaten und das ist mir eigentlich so das Allerwichtigste und wenn ihr das heute mitnimmt, dann ist der Sinn meines Lebens für den heutigen Tag auf jeden Fall schon mal erfüllt. We are here to help. Ja? Wenn ihr in dem Bereich irgendwelche Fragen habt, wir sind für alle Mitglieder der Hochschule zuständig und alle, die nicht Mitglieder der Hochschule sind und trotzdem Fragen an uns haben, werden in der Regel irgendwie auch von uns zumindest in die richtige Richtung gewiesen und dahin weitergeschickt. Ja? Wir haben eine super Kaffeemaschine. Irgendwie, also ihr könnt gerne bei uns auch mal vorbeikommen. Wir sitzen ein bisschen am Rande des Campus im Gebäude 58600. Wer nicht weiß, wo das ist, das macht nichts. Das wissen nur ganz wenige, aber das ist quasi hinter Parkhaus vom UKSH von hier aus gesehen. Beim BMO, das sagt vielleicht der einen oder dem anderen was. Ansonsten findet man uns im Univis und auch auf den Webseiten der Uni. Ja, viel mehr habe ich nicht mehr zu sagen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es hat euch so einen allerersten Einblick darin gegeben, irgendwie, was Erfindung sein kann und was man vielleicht damit machen kann, wenn man die patentiert. Ist auch, wenn man innerhalb seiner Bachelor- oder Masterarbeit nachher irgendwie tatsächlich mal an so einer Erfindung beteiligt ist. In der Regel, wenn man dann beschließt, hinterher in die Industrie zu gehen, auch gar nicht schlecht, wenn man schon mal sagen kann, ja hier irgendwie, ich stehe auch schon auf einem Patent mit drauf. Ja, das ist auch nie verkehrt. Ja. Sonst vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Schön, dass wir da hier vorne stehen durften, ein bisschen was erzählen konnten. Genau. Gibt es noch Fragen? Das ist nicht der Fall, dann machen wir jetzt Schluss.
Gut. Also ja. Ich habe auch noch eine Visitenkarte hier, falls jemand was mitnehmen möchte. Können wir gerne hier abholen, genau.
Okay, alles klar. Okay. Vielen Dank. Danke.